Herzlich willkommen beim Podcast Stark im Land im Gespräch, dem Podcast rund um Engagement in Sachsen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer allerneuesten Folge vom Stark im Land im Gespräch Podcast. Heute ein ganz anderes Szenario für uns. Wir sind heute live in Weißwasser im Telux, natürlich frisch getestet, negativ, mit Abstand und Maske. Wir freuen uns sehr, heute in dieser wundervollen Location zu sein. Und Aniko ist auch wieder mit am Start.
Na klar, getestet und mit Maske.
Sehr gut, sehr vorbildlich. Und wir haben heute einen Gast. Wir sind ja nicht alleine hier und gucken uns einfach nur die Location an, sondern der Christian Klemmt ist heute unser Gast im Gespräch. Christian, magst du dich mal kurz vorstellen, wo arbeitest du aktuell und was ist so dein Aufgabenfeld?
Ja, wie gesagt, Christian Klemmt. Ich arbeite seit 1992 hier in dem Verein. Mein Aufgabenfeld ist ganz konkret mobile Jugendarbeit, also sprich Streetwork, Beratung, Gruppenarbeitsangebote, Arbeit mit Kindern, Jugendlichen bis 27. Und unser Verein betreibt darüber hinaus noch das soziokulturelle Zentrum Telux. Und das hat eigentlich ursprünglich mit dem Standort zu tun, weil die Telux mal ein ehemaliges Glaswerk hier in Weißwasser war. Mhm.
Magst du noch kurz so ein bisschen was über das Telux erzählen, so über die Entstehungsgeschichte, also so was es jetzt ist, vor allem, wir sind total begeistert ja von der Location, so was hier echt so in Eigenleistung irgendwie passiert ist. Wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen und echt wie liebevoll das hier alles eingerichtet ist und so. Magst du da noch so ein paar Worte verlieren?
Ja, gerne. Es war so, dass wir aus den Kontexten heraus, wo sich unser Verein bewegt hat, 1992 angefangen haben, mit rechtsaffinen jungen Menschen zu arbeiten, sich das in den Jahren dann so geöffnet hat, dass auch andere Jugendliche dazugekommen sind. Und damals kam dann eben die Anfrage von den Jugendlichen nach einem eigenen Jugendzentrum, damit sie zu Konzerten nicht mehr nach Cottbus, Dresden, Berlin oder sonst wo hinfahren müssen. Und da haben wir damals gesagt, ja, können wir machen. Aber wir werden das Ding nicht für euch bauen, also wenn, dann nur mit euch zusammen. Und so hatten wir damals das AJZ Garage geschaffen. 2015 war es dann der Punkt, dass die Turmvilla in Bad Muskau, die Träger der Soziokultur hier in dem Raum waren, insolvent gegangen ist und wir vom Kulturraum angefragt wurden, ob wir in die Funktionsnachfolge eintreten wollen. Und da haben wir gesagt, ja, gerne, übernehmen wir. Zumal wir bestimmte Aspekte in Weißwasser sowieso abgedeckt hatten. Und uns war dann aber an der Stelle klar, wenn wir altersübergreifend arbeiten wollen, hat die Garage so ein Label, da kommt kein älterer Mensch hin, da hätten wir goldene Türklinken ranschrauben können, die mit einer Sänfte hintragen können, die hätten auf dem harten Kehrt gemacht. Und so war es eben der Punkt, dass wir überlegt haben, okay, wo finden wir mögliche Räumlichkeiten? Hatten dann eine Turnhalle angeguckt, die wir hätten umbauen müssen für 400.000 Euro. Es wäre immer eine Turnhalle gewesen. Ja. Und dann hat sich aber angeboten, dass es hier in der Telux noch vom Tag der Sachsen eine Option gab, weil zwei Räumlichkeiten schon halbwegs nutzbar waren. Das ist hier oben der Saal, den wir uns angeguckt hatten, und unten der Saal, weil hier der Empfang vom Landtagspräsidenten war. Und da haben wir gesagt, okay, das ist eine Basis, hier können wir einsteigen, und wussten, dass für uns auch die Investitionen überschaubar bleiben und wir aber auch gleichzeitig die Möglichkeit hatten, mit unseren Ideen hier drin auch zu wachsen. Also auch, ja, Vermieter sagt immer, euch gebe ich keine Schlüssel mehr, weil wir dann immer Räume dazu nehmen, weil wir sagen, wir haben hier eine Idee. Und aber er hat ja auch einen Mehrwert von, also seitdem wir hier sind, also das ist jetzt Mitte 2015, haben wir die Räume dann hier bezogen, hat das wieder eine andere Öffentlichkeit gekriegt, auch das ganze Gelände. Er vermietet auch viel, viel mehr Gewerbeflächen. Also auch junge Unternehmen siedeln sich hier an. Und das ist eine schöne Symbiose. Mhm. Also Kultur, Wirtschaft, Jugendarbeit, Jobcenter, Jugendamt, das ist alles hier auf dem Gelände eigentlich in Harmonie vereint.
Cool. Genau, Christian, wir sind, der Podcast widmet sich ja vor allem den Menschen, die engagiert sind oder ja, sich für ihre Orte oder eben auch für junge Menschen einsetzen. Wir versuchen halt, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Deswegen ist das schön, dass wir heute mit dir sprechen wollen, versuchen das so ein bisschen biografisch uns mal langzuhangen, um zu begreifen, wie kommt denn jemand wie du dann an die Stelle, wo er jetzt gerade steht. Und das ist die erste Frage, die sich da stellt, wo du aufgewachsen bist und wie sich dieser Ort in deiner Erinnerung zeichnet.
Aufgewachsen bin ich in Cottbus, habe da bis 1991 auch gelebt.
Ja.
Wenn ich mir, ich habe, ja, vielleicht noch mal kurz ausgeholt, ich habe immer gesagt, als Jugendlicher, junger Mensch auch, wenn ich mal aus Cottbus wegziehe, dann maximal nach Berlin. Gelandet bin ich im Weißwasser. im Nachhinein bin ich darüber aber auch nicht traurig, weil ja, Cottbus an sich als Stadt, ich bin ab und an da, also insbesondere im Glatthaus und weil ich immer noch viele Freunde in Cottbus habe. Aber das ist nicht mehr mein Ort. Nicht mehr von der Entwicklung her, was Cottbus betrifft oder dergleichen. Das hat, denke ich, mehr mit mir selber zu tun und dem, was so in der Biografie passiert ist und wie ich Weißwasser sehe. Und da, ja, keinen negativen Blick auf Cottbus, aber ich denke, von den Gestaltungsoptionen her bietet Weißwasser an vielen Stellen mehr. Mhm.
Und hast du, also wenn du sagst, du hast deine Kindheit und Jugend in Cottbus verbracht, hast du dich da in irgendeiner Form engagiert in Cottbus?
Ich habe zu DDR-Zeiten Fußball gespielt, bei Energie, habe da 5-mal die Woche trainiert, am Wochenende gespielt, habe dann, als es so um die Berufsfindung ging, haben sie immer gesagt, naja, werd doch Lehrer. Davor habe ich mich immer gesträubt, habe aber mich bereit erklärt, dann so in der 10. Klasse war das, eine AG Fußball in der Schule zu leiten. Habe in Cottbus in der Gründungsphase von einem Jugendclub auch mitgearbeitet und später dann auch in dem Jugendclub. Und habe dann aber letztendlich für mich entschieden, Lehrer wird es nicht. Und habe in den Sommerferien, 9. zur 10. Klasse, war ich 4 Wochen in einem Kinderheim arbeiten. Und habe dann gesagt, das oder Kindergärtner. Meine Mutter hat im Kindergarten gearbeitet, ich fand das immer total toll, war da auch manchmal nachmittags, wollte Kindergärtner werden, bis man mir deutlich erklärt hat, als Mann geht das nicht. Und letztendlich ist es dann Heimatzieher geworden und habe dann aber, wie gesagt, habe hier in Weißwasser in einem Kinderheim gearbeitet, habe mit einem Kollegen die erste Wohngruppe, die es hier in der Region gab, aufgebaut. Und hatte dann aber, wie gesagt, 92 die Option, aus dem Nichts mit dem AGAG-Programm des Freistaats nochmal eine völlig andere Schiene einzuschlagen. Und seitdem, ja, mobile Jugendarbeit, Streetwork und dann nochmal berufsbegleitend Sozialpädagogik studiert.
Und mit deinem Wegzug so aus Cottbus, was haben sich da so für dich für neue Möglichkeiten ergeben? Wahrscheinlich vor allem das Berufliche oder die berufliche Entwicklung. Ja, was war sonst so für dich, wo du so sagst, das hast du total genossen an diesem neuen Ort?
Naja, was ich total genossen habe, war ja, wie gesagt, mit dem Beginn der Arbeit, es gab es nicht. Aha. Es gab in den neuen Bundesländern zu dem Zeitpunkt keine Projekte mobiler Jugendarbeit. Wir waren bei einer Partner Landesarbeitsgemeinschaft in Baden-Württemberg, wo wir so mal 3 Wochen eine Schnellbesolung gekriegt haben. Also 14 Tage in den Projekten mitgelaufen sind bei den Kolleginnen und dann nochmal eine Woche einen theoretischen Input. Und das Schöne war, dass wir völlige Handlungsfreiheit hatten. Mhm. Die Zielgruppe war klar, es sollen rechtsoffene junge Menschen sein und rechtsorientierte junge Menschen. Und wir hatten aber sämtliche Gestaltungsoptionen, was wir inhaltlich machen, wie wir Räumlichkeiten nutzen wollen und. Und das war so ein Feld, wo wir dann auch engagierte Leute uns suchen konnten, die dann mit uns zusammenarbeiten wollen, die heute noch zum Teil bei uns sind. Und das war diese Gestaltungsoption. Mhm. Und das war einfach so das Schöne und Spannende. Und wenn man dann, wie gesagt, was ich vorhin schon angemerkt hatte, gesehen hat, was sich rausentwickelt hat. Mhm. Also wirklich Basisprojekte zu machen, die nicht fertig von außenstehenden Institutionen gesetzt sind, sondern man wirklich Beteiligung von Leuten umsetzen konnte, beim Ausbau, bei der Gestaltung, bei Inhalten. Das zieht sich bei uns im Verein wie ein roter Faden durch. Also wir haben nur einen kleinen Personalstamm, aber haben eben unheimlich viel engagierte Leute. Und das ist so das, was ich an dieser Stadt liebe. Auch, dass im Gemeinwesen viele Leute sind, auch in der politischen Arbeit, die das auch mittragen und sagen, ja, das funktioniert, schön, das wollen wir. Und dann auch diese Entwicklung halt unterstützen nach ihren Möglichkeiten.
Du hast ja gerade auch so ein bisschen, also nur hast beschrieben, wie du entweder, ich werde Kindergärtner, bist dein Heimatseher geworden. Was ist denn die Motivation? Also was ist das, was dich da triggert? Hm. Also was ist der... Warum engagierst du dich da so?
Also als junger Mensch in der Schule produktive Arbeit im TKC Cottbus oder im Reichsbahn-Ausbesserungswerk, da war mir nach einer Woche klar, das wird es nie werden. Das hat, denke ich, auch viel mit meiner Biografie zu tun, weil ich in einer Familie groß geworden bin, die ihr Leben nie in einem VIB-Betrieb gearbeitet haben. Und meine Eltern mich auch immer so erzogen haben, mit einem selbstständigen Denken und Handeln, also auch nicht mit einer gewissen Angepasstheit. Also das war es nicht. Mein Vater wurde dann im Osten 10 Jahre eingesperrt, weil er eben nicht so konform war, wie das gewünscht war. Und das waren alles so Punkte, wo ich eine Ablehnung von bestimmten Sachen erfahren habe, auch selber gemerkt habe, welche Einschränkungen du da erfährst und was Stigmatisierung an bestimmten Stellen betrifft. Mhm. Und das war dann auch eine Motivation, zu sagen, dann wähle ich im Osten noch das kleinste Übel, das war eben Heimatziehung, weil da waren ja wirklich auch Kinder, die ja aus ihren Familien gerissen wurden, ob nur begründet oder unbegründet, sei mal dahingestellt. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das will ich machen. Und als ich so 92, wie gesagt, die Möglichkeit ergab, hat das ja nochmal eine andere Option geöffnet. Was mich persönlich so reizt, ist ja die Ebene, dass wir jetzt mit Jugendlichen arbeiten, zum einen Teil, die wirklich mehrfach benachteiligt sind, also Schulabschlüsse, Straffälligkeit, Suchtmittelkonsum, also die ganze Bandbreite von Obdachlosigkeit bedroht und so weiter, wo ich aber immer sage, die Jungs können was und die Mädels, das sind tolle Menschen, die brauchen einfach nur eine Chance und mal auch dann die Option zu haben, anderen Menschen in Institutionen und zu sagen, ja, die führen aber ein selbstbestimmtes Leben. Akzeptiert das mal und es bedarf bestimmter Zeiten und irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt ist Veränderung für mich sinnvoll und das nicht fremd diktiert. Mhm. Und so die Optionen, die wir ja hier in der Arbeit haben, zu sagen, okay, wir können Dinge begleiten, aber es sind immer eure Entscheidungen. Mhm. Und wir können das jetzt machen. Ich weiß, wir sitzen in einem halben Jahr an derselben Stelle wieder. Aber wenn das für dich im Augenblick die Lösung ist, bitte, deine Entscheidung. Und diese Offenheit und diese Optionen, die finde ich toll. Und dann auch nochmal auf der anderen Seite, junge Menschen, die wirklich eine Idee haben und was tun wollen. Und dazu sagen, okay, ist halt unsere Philosophie auch zu sagen, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Wenn ihr eine Idee habt und es tun wollt, dann werden wir euch die Rahmenbedingungen schaffen. Wir werden es nicht für euch machen. Aber wir arbeiten mit euch zusammen. Hier habt ihr die Option, was wollt ihr? Wir kümmern uns mit euch. Macht euer Projekt. Und das ist so, wo ich sage, das ist tägliche Motivation. Ich hätte Möglichkeiten gehabt, sicherlich zwischendrin mal aufs Jugendamt zu wechseln oder so. Oder, aber da habe ich immer gesagt, nee. Nee, jeden Tag auch die Herausforderung, Zugänge zu schaffen, auf der Straße mit Leuten ins Gespräch zu kommen und solche Arbeiten halt, ja, das ist es. Also ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Ich will auch nichts anderes machen.
Ja, das glaube ich. Du brennst für deinen Job, das merkt man auf jeden Fall. Gibt es so in deinem Lebensweg irgendwelche Menschen, die dich stark beeinflusst haben, so in deiner Entwicklung, so dass du gesagt hast, ich möchte in dieses Engagementfeld rein? Gibt es da irgendwelche Schlüsselpersonen, so wo du sagst, da blickst du auf oder das war so dein Einfluss?
Naja, wie gesagt, grundlegend war es meine Mutter. Mhm. Und dann eher in einem negativen Sinne Kolleginnen, die zu DDR-Zeiten im Heim, mit denen ich zusammenarbeiten musste, die so stringent nach Vorschrift und mit Kindern um 7:30 die aktuelle Kamera gucken. 1. bis 4. Klasse war das eine Gruppe. Und wo ich gesagt habe, nö, mache ich nicht. Also ich gehe jetzt mit denen hoch, lese denen lieber noch was vor oder gucke nochmal, wie war euer Tag, rede mit denen. Und wofür ich dann Abmahnungen gekriegt habe und so eine Geschichten, wo ich dann aber auch für mich gemerkt habe, okay, sobald das war so 89 noch, sobald es hier Veränderungsmöglichkeiten gibt, dann mache ich das. Wer in einem positiven Sinne da auch nochmal mitgewirkt hat, das ist der Freund und Kollege, mit dem ich die erste Wohngruppe mit aufgebaut habe, der Eckbert Frenzel aus Krauschwitz. Das war nochmal so ein positiver Einfluss, der Schlapp, ein Kumpel, der da mit auch gewirkt hat, die gesagt haben, im 92, als dann die Option war, mach das, das ist deins, mach das.
Und sag mal, wenn du, so wie du diesen, auch beim Stichwort, ne, Heim in der DDR und auch so die jungen Leute, mit denen du zu tun hast und eben aus so multidimensionalen Problemlagen und wahrscheinlich auch recht viele Rückschläge. Also ne, gab es mal den Moment, wo du gedacht hast, ich schmeiße das hier hin, ich halte es nicht mehr aus, das zieht mich runter? Weil ich finde, also es ist ja schon echt auch ein hartes Feld, in dem du dich bewegst.
Nie in der Arbeit mit den jungen Menschen. Da war es nie der Punkt. Weil wir immer die Philosophie hatten, euer Leben, ihr bestimmt. Ja, und die tun ja nichts mir zum Gefallen. Und ich habe das mal in der Schule erlebt. Da hat eine Direktorin, waren wir vor Lehrern, und die haben mich gefragt, na, sind sie nicht enttäuscht, wenn die nicht machen, was sie sagen? Da habe ich gesagt, mich kann kein Jugendlicher enttäuschen, weil ich ja nichts von ihm erwarte. Er ist doch selbstbestimmt. Hm. Und damit konnten die gar nicht umgehen. Und was sicherlich eine Herausforderung ist, wo man manchmal so gedacht hat, lassen wir es gut sein. Das sind so die strukturellen Ebenen, Jugendhilfeplanung und solche Geschichten, wo du manchmal gedacht hast, wozu? Und dann aber trotzdem immer gesagt hast, okay, wenn das jetzt wegbricht, dann ist niemand mehr da, der in der Form, wie wir mit den jungen Menschen arbeitet. Und das war dann wieder, wo du gesagt hast, gut, nochmal.
Und gibt es so neben deiner beruflichen Tätigkeit, neben deinem Engagementfeld noch einen anderen Bereich, wo du dich engagierst? Aber wahrscheinlich ist das schon sehr umfassend hier.
Also die Zeitfenster sind weniger geworden. Dadurch, dass wir ja zu zweit sind mit dem Kollegen, dann Dinge dazukommen, wo ich im Landesjugendhilfeausschuss noch mitarbeite. Mhm. Aber auch immer gerne bereit bin, jetzt zum Beispiel beim Landesverband Soziokultur in der Jury mitzuarbeiten, wo es auch um Projektförderung und solche Sachen geht, ja. Ansonsten arbeiten wir im Durchschnitt 8 bis 10 Stunden am Tag.
Das glaube ich.
Und teilweise auch noch Wochenenden und dann ja, gehört der Rest meinen Kindern.
Verdient.
Obwohl die auch sagen, ja, reicht, wenn du uns dahin fährst und wieder ab und kommst mittlerweile. Aber auch damit kann ich leben.
Und also das ist so ein bisschen so eine Abschlussfrage. Aber wenn, stell dir vor, du hättest jemanden wie dich jetzt als Erwachsener an deiner Seite gehabt, als Unterstützer auf deinem Lebensweg, wie hätte sich deine Lebenswelt verändert? Mit so einem engagierten Menschen, der dich als junger Mensch schon ernst genommen hätte.
Ja, also so wie ich agiere und so wie ich mich an bestimmten Stellen verhalte, hat mich da zu 100% meine Mutter geprägt. Mhm. Weil sie hat mir zu mir mal gesagt, okay, ich will nicht wissen, wo du hingehst, ich will nicht wissen, mit wem du unterwegs bist, das sind deine Freunde, ich akzeptiere die. Auch wenn ich das nicht immer positiv sehe. Aber sie hat mich da in jeglicher Beziehung unterstützt und hat auch immer gesagt, das sind deine Entscheidungen. Ja, du musst später damit leben und du musst damit später klarkommen. Und das war so im Nachgang betrachtet meine sanfte Sozialarbeiterin, die mich so in bestimmten Lebensphasen auch begleitet hat, also auch akzeptiert hat. Mit 16, 17, wo du Phasen hattest, wo du Dinge ausprobiert hast, ob das zu DDR-Zeiten zum Fußballfahren war oder Konzerte und so weiter, das hat sie immer akzeptiert. Hat immer gesagt, du bist alt genug, überlege, was du da machst. Es wird Konsequenzen haben. Und wenn die Konsequenzen kamen, hat sie trotzdem hinter mir gestanden.
Also du hast eigentlich eine Person, wie du es bist, an deiner Seite gehabt.
So ja, kann man ich sagen. Denke, ich bin ja der kleine männliche Gegenpart zu
meiner Mutter. Ja, cool. Vielen lieben Dank erstmal so für den Einblick in deine Biografie. Wir haben so am Ende vom Podcast immer noch so ein paar Unterhaltungstipps irgendwie aktuell. Was sind so deine Unterhaltungstipps gerade, ob Musik, Film, irgendwas, was dich irgendwie gerade, was dir gut tut, irgendwie, was du den Leuten da draußen ans Herz legen willst?
Ich weiß es von meinen Kindern, was die gerade so für Musik hören, ist gar nicht meins. Es gibt, wer da wirklich mal Alternativen für sich entdecken möchte, Ich bin Anfang der 90er jedes Wochenende in Berlin, Leipzig, Prag gewesen und habe mir die ganzen guten alten Hardcore-Bands angeguckt. guckt euch mal an, Gorilla Biscuits, Six of It All, die spielen alle wieder.
Ja.
Und da mal reinhören und mal drauf schauen, da kann man vielleicht für sich auch nochmal Alternativen zum gängigen Hip-Hop oder Haftbefehl, wie sie alle heißen. Also damit kann ich gar nichts anfangen.
Ja, das kann ich schon genauso unterschreiben, deine Empfehlung. Auf jeden Fall. Gib mir jetzt gerade so ein bisschen das Herz auf. Ja, bei mir tatsächlich diese Woche, wir hatten jetzt auch gerade so ein bisschen das Thema DDR. Ich habe jetzt gerade auf Netflix eine Serie angefangen, die heißt Weißensee. Die hat mich gerade ziemlich gecasht, muss ich sagen. So, also da habe ich auch gemerkt, wie wenig ich eigentlich so von meiner Schulbildung über die DDR weiß. War auch so echt so ein bisschen überrascht und habe so gedacht, es kann doch eigentlich gar nicht sein. Gut, ich bin 90 oder 91 eingeschult worden, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube 91. Genau, und dann war das irgendwie so im Bildungsplan irgendwie nicht so richtig vorhanden. Auf jeden Fall ist das jetzt so nochmal so ein Moment, wo ich so denke, ja, schon echt eine krasse Zeit so. Also das ist echt, also das hat mich gerade ganz schön abgeholt. Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp. Der Podcast heißt Zum Dorfkrug. Ist auch so ein bisschen so Biografien von MusikerInnen, die so auch in ländlichen Räumen aufgewachsen sind. In der letzten Folge war jetzt ein Hip-Hopper aus Cottbus, der inzwischen in Berlin wohnt, der auch so ein bisschen in den 90er Jahren sein Aufwachsen in Cottbus beschreibt. So, also ist auf jeden Fall sehr spannend. Anniko, bei dir?
Mir hat gestern eine Kollegin empfohlen, wir haben die gemeinsame heimliche Leidenschaft, die Beschmut zu hören. Und da gibt es auf dem WDR und auch bei YouTube habe ich es gefunden. Ich habe es gestern Abend angefangen, aber noch nicht zu Ende geguckt, über die Beschmut-Fanclubs in der DDR. Und es ist, also das ist einfach so, macht mir so ein gutes Gefühl und es ist einfach so diese Optik, dieser Style, das hat irgendwie alles, ist für mich magisch. Und also das kann ich empfehlen und ansonsten auch eine Podcast-Empfehlung, fahre ich total drauf ab, gibt es schon ewig viele Folgen, Betreutes Fühlen, das ist mit einem Psychologen, Leon Winscheid heißt er, und tatsächlich Atze Schröder, und ich finde den als Komiker überhaupt nicht lustig, also ist überhaupt nicht mein Humor, gar nicht, aber der Typ hat so eine coole Art und Weise, und wenn die miteinander sprechen, es gibt immer so große Themen, über die sich austauschen, der Winscheid sozusagen immer so diese wissenschaftliche Perspektive und Atze Schröder in so einer Bauernschleue, aber auch mit ganz angenehmer Stimme und eine ganz angenehme Art, irgendwie auf die Welt zu gucken. Also das kann man sich wirklich anhören, das macht Spaß, ist so eine Dreiviertelstunde, hört sich gut weg, meine Empfehlung.
Was noch, so gerade auf dem, was du vorhin nochmal sagtest, also so mit einem Blick auf die DDR und was da Schule passiert ist. Es gibt auch einen guten Film, der dieses ganze Thema mit ganz viel Humor behandelt. Also was so Schule und Aufwachsen in der DDR, Helden wie wir.
Okay.
Der ist wirklich klasse. Ich habe Tränen gelacht, also wo ein Junge dann auch so träumt, also wenn sie ihm erzählen, Ernst Thälmann, Teddy war der Große, und der fängt dann an zu träumen und dann läuft da wirklich ein Teddy lang, und Adolf Hennecke und was sie da drinnen alles verbastelt haben, lachst du Tränen und greift aber wirklich diese Absurdität der DDR auf und was da auch in Bildung passiert ist und also, der ist wirklich empfehlenswert.
Klingt gut, werde ich mir, glaube ich, gleich nach Weißensee dann mal reinziehen. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu sprechen und dir so ein bisschen Einblick in dein Leben ermöglicht hast. Ja, das war's von uns.
Und genau, auch von mir nochmal danke, das macht Spaß und es ist eine coole Atmosphäre. Das hängt, glaube ich, auch maßgeblich an euch und an dir, an den Leuten, die hier arbeiten. Und das Tolle ist ja, dass wir am 29. Mai hier eine Veranstaltung machen mit der Mission 2038. Und ich glaube, das wird richtig, richtig gut.
Genau. Wer sich noch nicht angemeldet hat, junge Leute, die uns zuhören, meldet euch gerne an. Es ist auf 30 Teilnehmende begrenzt, aktuell aufgrund der Corona-Auflagen. Aber kommt gerne vorbei, bringt eure coolen, innovativen Ideen mit und wir freuen uns da auf einen coolen Tag zusammen mit euch in dieser wunderschönen Location. Genau. Macht's gut!
Tschüss!